ARD.
Frau Tietz, als Sie sich vorgestellt haben vor der Kirchensynode im vergangenen September, da haben Sie erzählt, dass Sie sich in der Zeit der Bewerbung um das Amt der Kirchenpräsidentin neu verliebt hätten in die EKHN mit Schmetterlingen im Bauch und allem drum und dran. Jetzt sind Sie gut 100 Tage lang die neue Kirchenpräsidentin mit vielen Terminen, vermute ich, vielen Begegnungen, vielen Sitzungen, einer ersten Tagung auch der Kirchensynode. Wie viel Verliebtheit ist da übrig geblieben oder wie viel Ernüchterung des Alltags hat sie schon ergriffen?
Es ist wie beim Verliebtsein, dass ich gemerkt habe, es steckt viel mehr im anderen, als ich ursprünglich gedacht habe. Die Vielfalt unserer Kirche hat mich jetzt in den ersten Wochen wirklich überwältigt, weil ich so viele Themenbereiche und Arbeitsbereiche der Kirche wahrgenommen habe, von denen ich gar nicht wusste, dass das auch zu unserer Kirche mit dazugehört. Schön war, dass ich ganz viele Blumensträuße bekommen habe. Auch das ist eigentlich wie beim Verliebtsein. Insofern, Ernüchterung ist ganz das falsche Wort, sondern ich bin nach wie vor neugierig auf diese Kirche und ganz begeistert von dem, was wir tun.
Sie sagen, Frau Tietz, da war auch Dinge, die Sie gar nicht so erwartet hatten. Gibt es große Überraschungen bei dem, wie Sie Ihre Kirche kennenlernen?
Vor allem die Vielfalt, also die vielen Arbeitsbereiche. Ich denke an eine Jugendwerkstatt in Gießen, wo Jugendliche an die Arbeitswelt herangeführt werden seit vielen Jahrzehnten. Oder an die Polizeiseelsorge, wo wir Menschen haben, die den Polizeidienst unterstützen mit seelsorgerlicher Begleitung. Das waren Arbeitsfelder, von denen ich natürlich abstrakt wusste, aber das jetzt noch näher kennenzulernen, das war da wirklich sehr, hat mich begeistert in der Vielfalt.
Das glaube ich, dass so diese ersten 100 Tage tatsächlich auch erstmal damit gefüllt sind, viele Einrichtungen zu besuchen, Dienststellen kennenzulernen, einfach auch mal Hallo zu sagen, erste Gespräche zu führen. Was für eine Kirche haben Sie da kennengelernt? Sie haben schon das Stichwort Vielfalt genannt, aber wie würden Sie es beschreiben? Was für eine Kirche haben Sie da kennengelernt?
Eine Kirche, in der sich ganz viele Menschen auf ganz unterschiedlichen Ebenen engagieren und viel Zeit in dieser Kirche verbringen. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die jetzt ihr Studium beginnt. Die ist in der evangelischen Jugend in Hessen und Nassau ganz engagiert. Und sie hat mir erklärt, wieso sie ihren Studienort so wählt, dass sie weiter in der evangelischen Jugend in Hessen und Nassau sich engagieren kann. Sie hat gesagt, sie kann sich ein Leben ohne Kirche einfach nicht vorstellen. Und das habe ich an ganz vielen Stellen angetroffen. Auch Mitarbeitende, die sagen, sie arbeiten ganz bewusst in der evangelischen Kirche, weil da eine andere Arbeitsatmosphäre herrscht. Erst vor 2 Tagen habe ich ein Gespräch geführt mit jemandem, der vorher in der freien Wirtschaft war und gewechselt hat in die Kirche und gesagt hat, er ist glücklich, in der Kirche zu arbeiten. Ich habe ihn gefragt, was ist der Unterschied? Und er hat gesagt, allein schon das, dass ich gefragt werde, wie geht's dir? Und dass das eine ernsthafte Frage ist, das hätte er vorher so nicht erlebt. Und deswegen arbeitet er gerne in der Kirche.
Also vor allen Dingen auch viele Menschen, die sich in der EKHN engagieren. Nun ist ja diese EKHN im Umbruch seit vielen Jahren schon. Die Synoden diskutieren immer wieder darüber. Welche Rolle spielt dieser Umbruch für die Menschen, die sich in der Kirche engagieren?
Dieser Umbruch beschäftigt natürlich viele sehr, allein schon zeitlich, weil viele Sitzungen stattfinden, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, wie das in den größeren Einheiten, die wir ja jetzt machen, die Gemeinden gehen zu größeren Einheiten zusammen, wie dort genau die Arbeit gemacht werden muss. Und das ist zunächst mal eine zeitliche Belastung, auch inhaltlich natürlich ein Ringen darüber, wo jetzt Schwerpunkte sein sollen. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch eine große Neugier- und Experimentierfreude wahr, weil mehr Spielraum da ist, einfach mal etwas zu machen und zu gucken, funktioniert das. Ich denke an eine junge Frau im pfarramtlichen Dienst, die ein Kaffeegießkännchen anbietet auf einem Friedhof. Das klingt gar nicht so originell, ist es aber. Man sieht normalerweise die Pfarrerin auf dem Friedhof bei Beerdigungen. Aber sie hat gesagt, ich will auch da sein, wenn die Menschen nachher an die Gräber nochmal kommen und die besuchen und einfach da ein offenes Ohr haben. Also solche Momente von Ausprobieren, von schauen, wie können wir Menschen an anderen Orten erreichen. Das ist was ganz viel Energie den Menschen zurzeit gibt.
Wenn man so die strukturellen Debatten gerade so auf Kirchensynoden verfolgt, dann hat man eher das Gefühl, da ist auch viel Überforderung dabei. Ist Ihnen die auch begegnet?
Mir ist auch Überforderung begegnet von Menschen, die sagen, die Regelungen, das sind so viele, die können wir gar nicht alle verarbeiten. Und da ist uns wichtig, dass wir die Menschen noch besser begleiten. Auch wir haben unterstützende Personen, die beratend in den Gemeinden helfen, einfach auf der Sachebene in die ganzen Themen gut reinzukommen. Und das ist wichtig, dass wir das machen, damit die Menschen sich eben nicht alleingelassen fühlen.
Wird das nicht auch sehr stark als Rückbauprozess, als Sparprozess, dass einfach weniger möglich ist in Zukunft, wahrgenommen?
Wenn wir ehrlich sind, dann heißt das natürlich, wir müssen, weil wir sparen müssen, ändern sich Dinge, aber dadurch werden auch Dinge besser. Ein gutes Beispiel ist der Konfirmandenunterricht. Wenn wir jetzt in den größeren Einheiten sind, dann sind eben in einer Konfirmandengruppe nicht nur 5, sondern in den größeren Einheiten sind da 20 Jugendliche und das macht mehr Spaß, als in einer kleinen Gruppe unterwegs zu sein. Also ich bin zuversichtlich, dass uns durch diese strukturelle Veränderung es auch gelingt, Energien neu freizusetzen. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Wir machen das jetzt in diesen größeren Einheiten auch so, dass Pfarrerinnen und Pfarrer Schwerpunkte setzen können. Also
in den sogenannten Nachbarschaftsräumen.
In den sogenannten Nachbarschaftsräumen, genau, dass die sagen können, eine Person sagen kann, ich mache am liebsten Jugendarbeit und die anderen sagen, ja, dann mach das doch ganz generell in dem Nachbarschaftsraum. Und eine andere Person sagt, mein Herz schlägt für die Seelsorge bei Seniorinnen und Senioren. Und die hauptamtlichen Mitarbeitenden können das so untereinander aufteilen. Und dadurch erwarten wir uns auch, dass Menschen sich nicht mehr aufreiben bei Arbeitsbereichen, die ihnen eigentlich schwerfallen, sondern dass mehr gabenorientiert gearbeitet werden kann.
Sie haben gerade schon gesagt, es ist wichtig, auch Menschen mitzunehmen, sie zu unterstützen bei vielleicht neuen Regelungen, neuen Maßnahmen. Auch gerade dieses sich einfühlen in Nachbarschaftsräume, wenn mehrere Kirchengemeinden zusammenarbeiten. Ist eigentlich das Ziel für die Menschen klar genug, worum es dabei geht?
Es sind ja viele Ziele, es ist nicht nur ein Ziel und dadurch ist es vielleicht auch so schwierig, weil es eben ein sehr komplexer Prozess ist. Ja. Mir wurde oft zurückgemeldet, dass wenn ein Nachbarschaftsraum einen gemeinsamen Gottesdienst macht, sozusagen zum Feiern, jetzt sind wir dieser Nachbarschaftsraum und Menschen sich dort begegnen, zusammen essen, zusammen spielen, miteinander reden, dass sie dann sehr wohl spüren, was das für ein Gewinn ist, plötzlich mit mehr Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen unterwegs zu sein. Also was ich sagen will ist, wenn es konkret wird, wenn man merkt, da stecken Menschen dahinter und nicht einfach nur Strukturen, dann wird es lebendig und dann merkt man auch, ja, das ist ein gutes Ziel. Hier haben wir mehr Ideen noch, was wir machen können in der Kirche. Und von daher, glaube ich, durch solche Anschaulichkeit wird es dann doch konkret.
Das ist ja ein Prozess, der heißt EKHN 2030. Der läuft schon einige Jahre, ist schon vielfach auf Kirchensynoden diskutiert worden. Sie haben den im Grunde übernommen, Frau Tietz, als neue Kirchenpräsidentin. Gibt es inzwischen schon so Akzente, dass Sie sagen, bei all dem, was schon vorgedacht ist, geplant, auch beschlossen ist, würde ich trotzdem gerne nochmal eigene Akzente setzen?
Mein Akzent, und das hängt auch mit den vielen Gesprächen zusammen, die ich jetzt geführt habe, ist vor allem nicht nur zu sagen, wir sind wie ein Orchester und jeder spielt da seine Stimme, das wäre die Beschreibung der Vielfalt, sondern auch zu sagen, wir brauchen auch ein Ohr, was das gut hören kann. Ich habe jetzt auf der Synode von einem polyphonen, also einen Vielklang wahrnehmenden Ohr gesprochen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir da eine größere Wahrnehmungsoffenheit brauchen, eben wahrzunehmen, dass gerade die unterschiedliche Geschwindigkeit der Prozesse, die unterschiedlichen inhaltlichen Entscheidungen, die gefällt werden, dass wir das aushalten und verstehen müssen. Ich gebe Ihnen noch ein konkretes Beispiel. Also wenn ein Team von hauptamtlichen Mitarbeitenden sich entscheidet, das gibt es, dass Fahrpersonen sagen, ich will am Wochentag Dienstag und Mittwoch für Beerdigungen zuständig sein und die andere Person sagt, ich will am Donnerstag und Freitag dafür zuständig sein. Das ist eine Entscheidung. Dann gibt es aber auch hauptamtliche Teams, die sagen, nein, das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen nach wie vor in Seelsorgebezirken sein, dass egal wann die Beerdigung sein soll, wenn jemand aus diesem Gebiet kommt, dann bin ich dafür zuständig.
Und egal, ob es Taufe, Trauung oder Beerdigung
ist. Genau, ich will nach wie vor Menschen begleiten auf dem ganzen Lebensweg. Ja. Und es wirkt zunächst wie ein Widerspruch, aber mir ist wichtig, dass wir das eben sagen, die einen entscheiden das so und die anderen entscheiden das so. Und zwar mit guten Gründen, weil sie versuchen wollen, für die Menschen da zu sein. Und wir können das nicht alles gleich machen. Und dafür braucht man, meine ich, ein polyphones Ohr, was eben diese Spannung auch aushalten kann.
Sie waren nur ein paar Wochen im Amt, Frau Tietz, da gab es die Kirchenstatistik, auch die müssen Sie noch nicht im Detail verantworten, aber bundesweit gab es ja für beide großen Kirchen eine schlechte Botschaft, auch wenn sich die Kurve etwas abflacht im Vergleich zu den Vorjahren. Die Austrittsbewegung ist nach wie vor massiv, bundesweit haben die Kirchen mehr als 1 Million Mitglieder verloren. Mehr als 300.000 eben auch durch willentlichen Kirchenaustritt. Bei der EKHN sind es 26.000 Menschen, die im vergangenen Jahr die Kirche durch Austritt verlassen haben. 23.500 Mitglieder sind verstorben, also alles zusammen gut 50.000 Menschen, 3,7%. Erschrecken Sie diese Zahlen, wenn Sie neu im Amt sind und auf dieses Unternehmen im Grunde schauen?
Mich berührt das jedes Mal sehr und macht mich auch traurig, wenn Menschen sagen, dass sie die Kirche verlassen. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Gründe, die dahinter stehen. Es gab ja vor kurzem diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, wo auch genau nachgefragt wurde, was eigentlich die Gründe sind, warum Menschen die Kirche verlassen. Der Hauptgrund, den Menschen angeben, ist, dass ihnen Kirche oder Glaube nicht mehr wichtig ist. Und das heißt für mich, dass es uns gelingen muss, Menschen wieder neu für Glauben und für Kirche zu begeistern, weil eben der Glaube in den Familien nicht mehr so weitergegeben wird wie früher. Ich bin noch selbstverständlich in den Kindergottesdienst gegangen und das passiert heute nicht mehr so. Das heißt, die Aufgabe der Kirche für die Sozialisation im Glauben, also für das Bekanntmachen überhaupt mit dem Glauben, das Hineinwachsen in den Glauben, zum Beispiel durch Kindergärten, Kindertagesstätten, ist wichtiger heute als früher, damit Menschen eben nicht nachher sagen, das ist mir nicht mehr wichtig. Oder die Konfirmandenarbeit, die läuft ja nach wie vor sehr gut. Da gibt es keinen Rückgang eigentlich an Menschen, die sich konfirmieren lassen. Wie kann es gelingen, nach dieser Zeit die Menschen ganz begeistert, die auch an der Kirche zu halten? Ich gebe Ihnen da ein Beispiel. Ich war jetzt am Sonntag bei einer Ausstellungseröffnung von der evangelisch-reformierten Gemeinde in Frankfurt. Da haben die Konfirmandinnen in ihrem Konfirmandenkurs die Geschichte der jüdischen Synagoge im Westend aufgearbeitet. Und ich habe mit denen ganz lange gesprochen, die waren wirklich begeistert von ihrem Konfirmandenunterricht und haben auch gesagt, sie hoffen, dass es gelingt, dass sie nach wie vor weiter als Gruppe zusammenbleiben. Das sind Menschen, die nachher nicht sagen werden, ja, Kirche, Glaube bedeutet mir nichts, weil die das so lebendig und anschaulich erfahren haben, wie schön das sein kann.
Eine eigentlich neue Entdeckung in dieser Kirchenstatistik war ja, dass auch die Zahl der Taufen sehr stark zurückgeht, was man sich auch erklären kann, weil natürlich junge Eltern heutzutage oft schon eben nicht mehr mit dem Glauben und der Kirche sozialisiert sind. Gibt es da Ideen, wie man gerade auch in dem Bereich, und es sind ja junge Erwachsene, die man auch ansprechen muss, wie man da sozusagen diese neue Begeisterung wecken kann?
Wir machen seit einiger Zeit gute Erfahrungen mit sogenannten Tauffesten, wo es also nicht die Taufe im Gottesdienst ist oder nur für die Familie, sondern wo es ein großes Fest gibt an einem See oder einem Fluss, wo Menschen eingeladen werden, zu einem Tauffest zu kommen und ihre Kinder oder auch sich selber dort taufen zu lassen. Und wir machen damit deshalb gute Erfahrungen, weil die Menschen oft sagen, ich wollte eigentlich mein Kind taufen lassen, aber ich will kein Familienfest feiern. Bei uns gibt's Streit oder ich will nicht meine Tante sehen oder wir haben nicht so viel Geld oder ich möchte einfach mit anderen zusammen feiern. Und das sind Feste, wo die Leute nachher ganz begeistert sind davon zu merken, auch dass es so viele sind, die eben eine Taufe ihres Kindes und den Segen Gottes für den Lebensweg ihres Kindes sich wünschen.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, es ist so, die Kirchen werden kleiner. Und die im Grunde gerade in diesem kleiner werden eine Chance sehen, dass sie sagen, aber dann sind diejenigen, die am Ende da bleiben, verbindlich im Glauben, ernsthaft bei der Sache, auch stark engagiert, also mehr so ein Kleingruppendenken. Ist das für Sie eine Option? Im Moment höre ich Sie eher, dass Sie sagen, nein, wir gehen schon nach außen. Wir versuchen mit dieser Begeisterung auch neue Menschen immer wieder anzustecken.
Mir ist wichtig, dass wir diese Bandbreite an Menschen, die sich für Kirche interessieren, behalten. Also nicht nur die Hochengagierten, die sagen, mein ganzes Leben ist geprägt durch den christlichen Glauben, sondern dass auch Menschen zu unserer Kirche gehören, die sagen, einmal im Jahr beim Grillfest, da bin ich gerne mit dabei und helfe, aber ansonsten will ich nicht dabei sein. Oder auch Menschen, die sagen, und das ist ja auch ein regelmäßiges Engagement in der Kirche, ich will zum Weihnachtsgottesdienst gehen. Auch das ist eine Regelmäßigkeit, wenn jemand sagt, das gehört für mich an Weihnachten dazu. Oder auch Menschen, die sagen, ich zahle Kirchensteuer und unterstütze damit die Arbeit, die Kirche für unsere Gesellschaft und sozial macht. Ich glaube, dass das unser Schatz ist als evangelische Kirche in Hessen und Nassau, diese Bandbreite an Frömmigkeitsformen, an Verbundenheit mit der evangelischen Kirche, die eben von Hochengagierten bis zu Menschen, die sagen, ich unterstütze die Kirche, aber hingehen will ich eigentlich nicht, dass wir die bewahren und uns nicht verengen, weil wir nur dadurch auch wichtige Impulse in die Gesellschaft geben können.
Frau Tietz, darf eigentlich eine Kirchenpräsidentin von ihrer Kirche der Zukunft träumen oder haben Sie das Gefühl, von Ihnen werden immer klare und harte Konzepte erwartet?
Für mich ist wichtig, wenn ich von der Kirche der Zukunft träume, dass ich nicht die Kirche auf der grünen Wiese fantasiere und denke, wie könnte alles ganz anders sein, sondern dass ich von dieser konkreten Kirche träume, die ich hier vor Augen habe. Und träumen heißt dann für mich, was sind die nächsten ganz konkreten Schritte, mit der wir in diese Zukunft gehen. Und für mich heißt es vor allem eine Kirche, in der Menschen miteinander unterwegs sind. Also gemeinsam Kirche bauen. Das ist ja die Zukunft der Kirche, wird davon abhängen, dass Menschen sich mehr für ihre Kirche engagieren, in unterschiedlicher Weise. Aber nicht einfach sagen, die Kirche macht alles und gelegentlich komme ich, sondern wir brauchen mehr Menschen, die bereit sind, da wo sie es eben wollen und können, sich einzubringen.
Das ist ein Stichwort. Sie haben auf der vergangenen Kirchensynode in Ihrem ersten Bericht dort gesagt, Menschen werden eigentlich durch Beziehung und durch Menschen gewonnen. Was kann das für Sie konkret heißen?
Ich sage das vor allem, weil ich das selber so erfahren habe. Ich habe als Jugendliche, bevor ich überlegt habe, ob ich Theologie studieren soll, einen Vikar in der Gemeinde gehabt, in der ich in der Jugendarbeit aktiv war, der regelmäßige Jugendgottesdienste gemacht hat und uns dann immer erzählt hat, wie er für die Predigten, die er da geschrieben hat, ganze Nächte durchgerungen hat mit dem Text. Also sich gefragt hat, was soll der bedeuten, wie kann ich den verstehen? Und das hat mir damals so Eindruck gemacht, ihn so ernsthaft drüber nachdenken zu sehen und zu merken, das ist so spannend, über so einen Bibeltext nachzudenken, dass es mich selber ermutigt hat, Theologie zu studieren. Und da meine ich eben, das hat jetzt nicht, habe ich nicht irgendwo gelesen, sondern ich habe diesen Menschen getroffen, der glaubwürdig gesagt hat, das ist eine tolle Sache, das fasziniert mich, das ist interessant.
Aber das ist vielleicht so ein Mensch gewesen, der so ein persönliches Charisma hatte, so ein Engagement, dieses Ringen. Müsste die EKHN dann auch nochmal anders in Menschen investieren, sie fördern, dass sie eben auch begeisternd von ihrem Glauben und ihrer Kirche erzählen können?
Das ist sicher ein Moment, aber manchmal sind es ja auch kleine Sachen. Also jemand, der einfach mal 5 Minuten zuhört und sagt, schön dich zu treffen, schön, dass du gekommen bist. Ich glaube, es müssen jetzt nicht nur die großen charismatischen Leitfiguren sein, sondern einfach Menschen, die sich zeigen mit ihrem Leben, mit ihrem Ringen um den Glauben, mit dem, was es für sie bedeutet, Christin oder Christ zu sein, damit das keine abstrakte Idee bleibt, sondern eben Farbe bekommt, weil man merkt, wie das Menschen in ihrem Leben bestimmt.
Frau Tietz, die innerkirchlichen Erwartungen, über die wir gesprochen haben, an die Frau an der Spitze, die sind das eine. Wir schauen mal nach außen. Welche Erwartungen haben Sie von außerhalb gespürt? An Sie als Person, aber auch an Kirche, reden wir mal von Politik, Wirtschaft, auch Verbänden. Die haben Sie ja auch schon besucht in diesen ersten 100 Tagen.
Ich habe viele Gespräche mit Politikerinnen und Politikern gehabt, mit Menschen aus der Wirtschaft oder mit Menschen aus den Verbänden. Da war für mich ganz deutlich, dass alle die Sorge umtreibt, wie es mit unserer Demokratie weitergeht und dass die Erwartung an die Kirche sehr groß ist, für diese Demokratie mit anderen demokratischen Kräften zusammen einzustehen. Dahinter steht die Beobachtung, dass die Demokratie, in der wir zurzeit leben, insofern fraglich ist oder nicht mehr klar ist, was sie eigentlich bedeutet, als wir haben zurzeit eine Tonlage, Demokratie heißt vor allem die Mehrheit entscheidet. Und das stimmt aber so nicht, denn unsere Demokratie ist ja eine, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges davon bestimmt war, zu sagen, wir wollen die Würde aller Menschen achten. Das steht am Anfang unseres Grundgesetzes. Wir wollen Minderheiten schützen. Wir haben bestimmte rechtsstaatliche Verfahren. Wir haben Gewaltenteilung, weil dahinter die Beobachtung stand, dass der Nationalsozialismus sich auf demokratischem Weg, mit demokratischen Mehrheitsverfahren durchsetzen konnte. Das heißt für mich, dass wir als Kirchen und auch mit vielen anderen Akteuren dafür kämpfen müssen, dass Demokratie eben nicht nur Mehrheiten ist, sondern eine qualitative Demokratie, eine Menschenrechtsdemokratie ist und nicht einfach nur eine quantitative, wo die Mehrheit irgendwie zum Beispiel die Rechte von Minderheiten abschafft. Das ist die Erwartung an uns als Kirchen, dass wir uns damit einsetzen. Ein Politiker sagte zu mir, wenn ihr das nicht mehr macht, wenn ihr eure Stimme nicht mehr erhebt, dann werden eben andere an die Stelle treten und dort ihre sogenannten Werte vertreten. Also da war die ganz hohe Erwartung, wir müssen alle zusammenstehen in dieser Zeit. Ich will noch dazu sagen, warum wir als Kirche das eigentlich machen, dass wir uns für Demokratie einsetzen. Also nicht nur, weil sie unter Beschuss im Moment ist und weil sie Unterstützung braucht, sondern auch, weil die Werte der Demokratie und die Grundsätze uns eben so nah sind. Ich habe schon von Menschenwürde gesprochen, das entspricht unserer Überzeugung von der Gottebenbildlichkeit jedes Menschen. Minderheitenschutz entspricht unserer Überzeugung, dass wir für die Schwachen da sein müssen und von Nächstenliebe unser Handeln bestimmt sein lassen. Die Frage von Religionsfreiheit, die für unsere Demokratie wichtig ist, entspricht unserer Überzeugung, dass es keinen Totalitarismus geben darf. Also dass das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, wichtig ist und nicht einfach ein weltlicher Herrscher sich an die Spitze setzen darf. Und die rechtsstaatlichen Verfahren oder dass es zeitlich begrenzte Wahlzeiten gibt, also man eben nur 4 Jahre gewählt ist beispielsweise, entspricht unserer Überzeugung von der Fehlbarkeit eines Menschen. Also dass kein Mensch jetzt grenzenlos regieren und sich durchsetzen kann. Oder die Gewaltenteilung hängt ja damit auch zusammen in unserer Demokratie, dass man eben sagt, Menschen sind fehlbar und brauchen deshalb Kontrollinstanzen.
Aber gerade Frau Tietz, wenn Sie sagen, Sie spüren diese Erwartungen von Vertretern aus der Politik, aus der Wirtschaft, dass die Kirche sich auch für die Stärkung der Demokratie einsetzt. Und wenn Sie so beschreiben, wie viele Schnittmengen oder Berührungspunkte es gibt, bleibt ja die Frage, wie kann das dann die Kirche machen? Wie kann Kirche, wie können Sie sich für die Stärkung der Demokratie einsetzen?
Auf der einen Seite, indem wir darüber sprechen, indem wir über die Werte sprechen, die uns in der Demokratie verbinden. Zusammenhalt, Nächstenliebe, Solidarität. dann dadurch, dass Menschen bei uns in der Kirche diese Werte auch einüben. Mich beeindruckt es sehr bei den Kindern und Jugendlichen, die ich kennenlerne, die in unserer Kirche aktiv sind, die eben natürlich auch über religiöse Themen, über Glaubensthemen sprechen, aber auch demokratische Praxis einüben, über Werte diskutieren, die ihnen wichtig sind. Also das heißt, Menschen, die in der Kirche sich engagieren, sind auch bestimmt von den Werten, die unsere Demokratie zusammenhält. Und natürlich heißt es auch an manchen Stellen zu sagen, jetzt hier haben wir den Eindruck, dass zum Beispiel bei Antisemitismus, Rassismus, die Werte unserer Demokratie eben nicht mehr Bestand haben, dass man da sagt, dagegen sich wenden muss konkret.
Es kann ja auch konkret heißen, die Frage, wie gehen wir um mit den Feinden der Demokratie? Also das geht ja bis in die Gemeindeebene hinein. Wie gehen wir mit Mitgliedern der AfD, Repräsentanten der AfD in der Kirche, in Synoden, in Gemeinden um?
Wir haben ja 2027 die nächste Kirchenvorstandswahl und da werden wir das auf jeden Fall diskutieren müssen im Vorfeld, was wir da machen. Ich würde gern unterscheiden zwischen den Repräsentanten der Partei und denjenigen, die die Partei wählen. Die Gründe, warum Menschen die Partei wählen, sind ja unterschiedlich und hier ist es mir für mich wichtig, im Gespräch zu bleiben und auch über Ängste zu sprechen, die dahinter stehen, damit vielleicht auch manche Perspektiven nochmal aufgebrochen werden können.
Sie haben gesagt, Sie spüren diese Erwartung, gerade jetzt in der Frage der Stärkung von Demokratie. Es gibt andererseits immer wieder Beobachter, die sagen, die gesellschaftliche Relevanz von Kirche, die schwindet massiv. Wir haben auch gerade wieder eine Diskussion, ob man nicht einen kirchlichen Feiertag abschaffen könnte. Dahinter steht ja auch immer so der Eindruck, ist vielleicht nicht so wichtig. Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat eine Debatte vor dem Kirchentag gehabt über die Frage, ob die Kirchen sich überhaupt in die Politik einmischen sollten. Wie spüren Sie das? Haben Sie das Gefühl, doch als Vertreterin, als Kirchenpräsidentin der EKHN, spüre ich, dass auch in gesellschaftlichen Kreisen, in breiteren gesellschaftlichen Kreisen noch nach der Kirche gefragt wird?
Genauso spüre ich das. Auf dem Kirchentag saß ich auf einem Podium zusammen mit Armin Laschet. Wir haben zusammen eine Bibelarbeit gemacht und er hat ausdrücklich gesagt, dass aus seiner Sicht die Kirche politisch sein muss, in dem Sinne, dass sie sich für die Werte unserer Demokratie einsetzt. Ich halte das nicht für zielführend, wenn wir sagen, die Kirchen sollen sich überhaupt nicht politisch engagieren, weil das aus dem Glauben notwendig folgt, dass man eben für eine Gesellschaft kämpft, in der besser mit den Menschen umgegangen wird und für eine Politik, die Menschenwürde achtet. Und auch, dass man über Menschen so spricht, dass ihre Würde geachtet wird.
Wie stark empfinden Sie, ist so auch der gesellschaftliche Vertrauensverlust für die Kirchen aufgrund der Missbrauchsdebatte?
Wenn man Menschen fragt, warum sie aus der Kirche austreten, ist das auch immer wieder ein Grund, der genannt wird, wegen der sexualisierten Gewalt in der Kirche. Mehrheitlich ist es der Punkt, den wir vorhin schon hatten, nämlich die Frage, Kirche und Glauben ist mir eigentlich nicht wichtig. Für mich ist das Thema sexualisierte Gewalt weniger eine Frage der Mitglieder, ob wir da Mitglieder verlieren, als die Frage, sind wir als Kirche glaubwürdig und wie kann unsere Haltung sich so verändern, dass sowas in Zukunft
möglichst
vermieden wird. Welchen
Akzent würden Sie da gerne setzen bei dem Thema?
Ein Punkt ist natürlich, wir haben das Thema nicht hinter uns. Wir sind herausgefordert, immer wieder und immer wieder neue Prävention, Intervention, Aufarbeitung zu betreiben, weil die Täter natürlich nicht verschwinden. Das heißt, wir brauchen Schutzkonzepte. Schutzkonzepte bedeutet, dass überall man sich klar machen muss, was könnte hier eigentlich passieren. Und zwar nicht nur, dass man einen Zettel an die Wand hängt, das ist jetzt unser Schutzkonzept, sondern sich genau überlegt, bei der Veranstaltung, die wir haben, was gibt es da für Räume, die nicht günstig sind, was gibt es für Gesprächssituationen, die nicht günstig sind, damit alle Menschen ein Bewusstsein haben, wo potenzielle Gefahren da bestehen. Und dass man auch weiß, was machen wir denn eigentlich, wenn uns was auffällt? Was sind die Schritte der Intervention, die wir da ganz konkret gehen?
Bei der Synode haben Sie speziell auch nochmal das Thema Schuld angesprochen. Wie geht die Kirche mit dem Thema Schuld um?
Beim Thema der Schuld ist mir wichtig, dass wir nicht vorschnell, Dietrich Bonhoeffer hat das so genannt, billige Gnade austeilen. Bonhoeffer sagt, billige Gnade ist eine Gnade, wo es keine Reue braucht, wo es keine Umkehr braucht auf der Seite des Täters, sondern wo wir einfach sagen, na, Gott ist eben zu allen Menschen gnädig. Ich habe auf der Synode gesagt, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Da müssen wir eben differenzieren. Also Gott nimmt mich so an, wie ich bin, in dem Sinn, dass Gott mit allen Menschen Gemeinschaft haben will. Aber dazu gehört auch, dass Gott ein klares Nein sagt zu Taten, die andere Menschen verletzt, beschädigt oder zerstört haben.
100 Tage sind nun um. Frau Tietz, haben Sie für sich schon so nochmal im größeren Sinn Schwerpunkte definiert, wo Sie sagen, da möchte ich als nächstes Akzente setzen, da möchte ich hin mit dieser Kirche?
Ich möchte gern kleine Schritte gehen. Ich habe das Buch von Amin Asehe gelesen, Kritik der großen Geste, wo er über Transformationsprozesse spricht und für mich sehr überzeugend sagt, wenn wir solche umwälzenden Veränderungen haben, dann geht es nicht darum, laute Sachen zu sagen, sondern kleine Schritte zu gehen. Und kleine Schritte heißen für ihn Schritte, die in die konkrete Situation passen, dass die Menschen sich möglichst gut wahrgenommen fühlen mit dem, was sie gerade jetzt brauchen. Und für solche kleinen Schritte stehe ich.
Alles Gute für die Schritte auf dem weiteren Weg, Frau Tietz.
Dankeschön.